Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir erkunden heute ein weltgeschichtliches Ereignis, das einige Überraschungen birgt. Dazu möchte ich Sie aber erst kurz mit in die Vorgeschichte hineinnehmen. Sie beginnt na so ungefähr wie der Start der Partei der Grünen vor 40 Jahren. Erinnern Sie sich an diese äußerst unkonventionellen Typen im politischen Geschäft mit langen Bärten, sackähnlichen Kleidern und äußerst provozierenden Thesen? Das wird uns ja gerade wieder mal so im Revival in Erinnerung gebracht. Es ging ihnen um nichts anderes als um Weltveränderung. Zurück zur Natur, weg mit Technik und Umweltschmutz, sonst geht die Welt unter. Sie wollten gleichzeitig aber auch weg von jeder alten Moral und christlicher Glaube war irgendwie überflüssig. Nach ein paar Anfangsirritationen wurde der Zulauf zu dieser neuen Bewegung immer größer. So ähnlich war es auch in Israel. Ein äußerst unkonventioneller Typ mit sackähnlichen Kleidern, rein biologisch erzeugter Nahrung und einem ausgeprägten Selbstbewusstsein organisierte eine Art Gottesdemo am Rande der Weltgeschichte, irgendwo in der Ödnis Israels. Achtung Leute, predigte er radikal und ohne Rücksicht, Achtung Leute, bald geht die Welt unter. Gott wird Gericht halten, sein Stellvertreter, der das Gericht bringen wird, ist schon unterwegs. Bald nach mir wird er erscheinen. Nichts wird seinen scharfen Augen entgehen. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig an Gottes Weisungen haltet, werdet ihr im Feuer des göttlichen Gerichts untergehen. Eure Traditionen werden euch nicht retten. Eure religiös gestimmten Vorfahren werden euch nicht retten. Es gibt nur eins, ihr müsst umkehren. Ihr müsst euer Leben radikal umbauen. Wenn man das so liest und hört, dann könnte einen der Atem stocken. Bei den Grünen wäre dieser Johannes, so heißt dieser äußerst unkonventionelle Prediger, bei den Grünen wäre er sicher bei den Fundis gelandet und wahrscheinlich auch nicht koalitionstauglich. Das Verrückte ist, die Leute sind getroffen. Die Leute in Israel sind in ihrem Gewissen getroffen. Sie merken, ja, er hat recht, es kann so nicht weitergehen. Sie merken, unser Leben muss vor Gott in Ordnung kommen. Sie merken, wir sind sonst verlorene Leute und so pilgern sie zuhauf aus allen Gegenden ringsrum, irgendwo da in die Ödnis am Jordan. Die Großstädter kommen, tatsächlich, aber auch die Leute vom Land. Sie geben offen zu, was sie vor Gott falsch gemacht haben, nicht nur im religiösen Kämmerlein, sondern so, dass es die anderen hören und sehen. Und als Zeichen für ihre Buße, für ihre Umkehr und ihren Willen zum Neuanfang lassen sie sich taufen. Von Johannes, der darum. Das war alles sehr bemerkenswert, aber wahrscheinlich noch kein weltentscheidendes und bewegendes Ereignis. Das aber kommt jetzt. Und dazu lese ich uns die Fortsetzung dieser Geschichte vor, so wie sie Matthäus aufgezeichnet hat. Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit, also als das passierte, was wir gerade so innerlich vor Augen haben, da kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde. Und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er, Johannes, es geschehen. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Herr Jesus, jetzt nimmst du uns mit hinein in diese überraschende Geschichte. Hilf doch, dass wir ein Teil deiner Geschichte werden. Amen. zwei Überraschungen habe ich angekündigt. Eine erste wollen wir bedenken. Jesus lässt sich taufen. Ist das nicht eigentlich völlig widersinnig? Johannes der Täufer erkennt, das ist er, mein Nachfolger, der so weit über mir steht, dass ich nicht einmal wert bin, ihm Sklavendienste zu tun, also die Schuhe nachzutragen. Das ist der, der das göttliche Gericht vollziehen wird, der die Spreu vom Weizen trennt, die Gerechten von den Ungerechten. Das ist er, dieser Jesus. Und jetzt will er sich einreihen in die Reihe der Sünder, dieses verkorksten Volkes, das aus allen Gegenden zusammenläuft, weil sie merken, so geht's nicht weiter. Er, der Richter, setzt sich mit auf die Anklagebank und tut Buße? Nein, Jesus, sagt Johannes. Nein, Jesus, wehrt Johannes ganz heftig ab. Nein, Jesus, das ist das falsche Programm für dich. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich bräuchte deine Taufe. Ich will durch den Geist Gottes erneuert werden, den du schenkst. Aber nicht du musst hier Buße tun. Jesus, du passt hier nicht hin. Und was sagt Jesus? Lass es jetzt geschehen. Das ist spannend. Haben Sie genau hingehört? Er sagt nicht, du hast recht, ich passe nicht in diese Reihe der Sünder. Er sagt aber auch nicht, du hast Unrecht, ich bin doch ein Sünder. Er sagt, lass es jetzt geschehen, diesmal. Das heißt doch, Johannes hat recht. Jesus passt nicht in diese Reihe der Sünder. Er lebt ganz im Willen Gottes. Gottes Gerechtigkeit ist sein Lebensmaßstab. Ja, nicht nur sein Maßstab, sondern seine Lebensgestalt. Er lebt so, dass Gottes Gerechtigkeit geschieht. Aber Johannes soll die Taufe jetzt doch vollziehen, dieses eine Mal. Verrückt. Ja, verrückt. Das verrückt nicht nur die Erwartungen vom Johannes, sondern auch unsere Erwartungen, unsere festen Einstellungen von dem, wie Götter eben so sind. Der göttliche Richter tritt in die Reihe der Angeklagten. Bis hin zum Kreuz auf Golgatha übernimmt Jesus die Schuld seiner Mitmenschen. Er wird nicht wegen seiner Sünde getauft, sondern wegen unserer. Er stirbt nicht für seine Sünde am Kreuz, sondern für unsere. Jesus erleidet unser Gericht und bringt gerade so Gottes Gerechtigkeit auf eine ganz ungewöhnliche Weise zum Ziel. Ich habe Ihnen dazu ein Bild von Rembrandt mitgebracht. Da sehen wir Jesus, wie er durch Johannes getauft wird. Er ist einer der vielen, die am Ufer stehen. Er ist nicht herausgestellt, wie sonst in solchen Bildern so, Sie wissen schon, mit Heiligenschein und viel Gold und irgendwie Gepränge. Er ist einer der vielen grauen Gestalten, die da oben am Ufer stehen. Jesus reiht sich ein. Er steht an ihrer Stelle, an meiner Stelle. Der Richter wird zum Retter. Darum brauchen wir das Gericht Gottes nicht mehr zu fürchten. Wenn wir uns hinter Jesus einreihen bei der Taufe, dann verändert sich die Taufe. Dann ist sie nicht mehr ein einfacher Bußakt, ein Zeichen für meine Veränderungsbereitschaft, sondern dann steht Jesus mit im Wasser meiner Taufe. Dann verbindet sie mich mit ihm, mit seinem Tod am Kreuz. Dann ist Gottes Gerichtsurteil bereits über mich ergangen. Und ich bin frei. Frei, Jesus zu dienen, Menschen Gutes zu tun, ohne Angst vor dem jüngsten Gericht, mein Leben zu leben und zu sterben. Aber in unserer Geschichte folgt auf diese erste Überraschung von unten sozusagen noch eine zweite Überraschung von oben. Nämlich Gott meldet sich zu Wort. Erst stellt sich Jesus in die Reihe der Sünder. Nun stellt sich Gott zu seinem Sohn. Erst bekennt sich Jesus zu uns, dann bekennt sich der himmlische Vater zu ihm und offenbart sein Wesen. Eine Erscheinung vom Himmel herab. Eine Stimme von oben. Das gab es ehrlicherweise in Israel auch nicht alle Tage. Also ich weiß ja nicht, wenn man so Bibel liest und irgendwie religiöse Welt schnuppert, dann denkt man immer, solche Ereignisse sind irgendwie normal. Aber das ist natürlich Quatsch. In Israel gab es Stimmen vom Himmel auch nur absolut selten. Und überlegen Sie mal im Leben von Jesus. Wie oft kommt da so etwas vor, eine Stimme vom Himmel? Mir fallen nur zwei Ereignisse ein. Diese und noch die Verklärung. Also es ist schon etwas sehr außergewöhnlich, dass Gott sich hier so meldet, dass er einen besonderen Akzent setzt, jetzt zu Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus. Was heißt das? Das heißt doch, Gott sagt ja. Gott sagt ja, dieser Jesus von Nazareth, der so ununterscheidbar ist vom Rest, der sich da einreiht, den man nicht an irgendwelchen leuchtenden Augen oder irgendwelchen Heiligenschein erkennt. Dieser Jesus von Nazareth ist mein Sohn. Ja, sagt Gott, ja, ich bin in ihm bei euch Menschen da. Ja, sagt Gott, sein Weg der stellvertretenden Gerechtigkeit ist mein Wille. So will ich es. Ja, die Taufe Jesu war nötig, um euch zu retten. Ja, mein Sohn wird zu meinem Werkzeug der Rettung für alle Menschen. Die himmlische Stimme macht deutlich, Gott sagt ja zu Jesus und dem Programm, das Jesus auf diese Erde gebracht hat und dass er auf dieser Erde leben wird. Ich habe lange gegrübelt, wer dieses Ja Gottes vom Himmel damals im Jordan eigentlich mitbekommen hat. Jesus? Ja. Zu seiner persönlichen Ermutigung für den vor ihm liegenden schwierigen Weg. Das heißt ja hier ausdrücklich, ja, er sah, also Jesus sah den Geist Gottes kommen. Jesus hört die Stimme. Jesus braucht Ermutigung, denn der nächste Schritt in seinem Leben nach diesem Ereignis der Taufe ist die Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Sein Leben ist kein Spaziergang. Gott sagt ihm, ja, ich stehe zu dir. Öffentlich kann er es hören und sehen. Und dann, wer hat es noch mitbekommen? Wohl auch Johannes der Täufer. So lässt es uns das Johannesevangelium erkennen, was wir eben in der Schriftlesung hörten. Aber ob es auch die anderen Täuflinge am Jordan gehört und gesehen haben? Matthäus berichtet nichts darüber. Aber Matthäus schreibt es für uns auf. Wir sollen es wissen, das, was damals geschah. Wir sollen in unserem Glauben ermutigt werden, dass wir mit Jesus nicht einfach irgendeinen überspannten Wanderprediger folgen, irgendeiner nach Johannes dem Täufer nun wieder so etwas skurrilen Weltverbesserer, sondern dass wir es hier mit dem Sohn Gottes zu tun haben, zu unserer Rettung in die Welt gesandt. Und nach der Überraschung von unten kommt jetzt also die Überraschung von oben. Und darum ein Bild, das jetzt, merken Sie den optischen Unterschied. Ja? Rembrandt hat uns Jesus eingereiht in die Reihe der Sünder gezeigt. Und dieses Bild hat einen ganz anderen Ton. Dieses Bild ist völlig anders als das von Rembrandt. Es ist 1200 Jahre älter als das Bild von Rembrandt. Es stammt aus dem 5. Jahrhundert, 450, irgendwie so. Es ist eines der vielen wunderschönen Mosaiken aus Ravenna in Italien. Jetzt mache ich mal einen kleinen Werbeblock. Also wenn Sie mal in Norditalien sind, Sie müssen mal nach Ravenna. Das lohnt sich, das mal im Original zu sehen. Es ist beeindruckend. Trotz aller Schlichtheit der Figuren, das ist ja jetzt nicht sehr üppig dargestellt, ist ja alles ganz einfach und klar, die Szene strahlt eine große Hoheit aus. Der goldene Hintergrund zeigt, hier geschieht etwas Göttliches. Hier öffnet sich der Himmel, der auf der Erde präsent wird. Allerdings, ein Detail ist ein bisschen zu dick aufgetragen. Matthäus berichtet nicht, dass der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus herabkam. sondern Matthäus berichtet nur, dass es wie eine Taube war. So ähnlich wie, könnte man übersetzen. Es gibt also Ähnlichkeiten, aber keine vollständige Gestalt. Aber das hat die Maler seit Jahrhunderten nicht davon abgehalten, eine echte Taube zu malen. Ist ja auch nicht so schlimm. Was wichtiger ist, Gott, der Vater im Himmel, sendet den Geist Gottes, der auf Jesus kommt, den Sohn Gottes. Der Vater sendet den Geist zum Sohn. Das heißt doch, hier bei Jesus haben wir die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, so sagt es Paulus im Kolosserbrief. Wir haben den ganzen Gott jetzt anfassbar, irdisch, menschlich, greifbar unter uns. Wer Jesus hat, der hat den ganzen Gott. Wenn Jesus uns seiner Gnade versichert, dann müssen wir keinen zweiten Gott fürchten, sondern dürfen wir wissen, er ist die authentische Stimme Gottes. Und darum gibt es in dieser Szene auch etwas zu sehen und zu hören. Jesus sah den Geist herabkommen und die Stimme vom Himmel sprach. Das heißt doch, hier geht es nicht um irgendeine religiöse Stimmung, um Visionen oder innere Stimmen, um mystische Erfahrungen irgendwo im Innern meiner Seele. Das ist das, was wir mit Religion verbinden. Natürlich lässt sich die Wirklichkeit Gottes nicht einfach greifen. Aber es gehört zu Gottes überraschendem Eingreifen bei der Taufe Jesu, dass hier etwas von Gott sichtbar und hörbar wird. Real. Und das wiederum dient dazu, dass wir gewiss sein können, das ist jetzt nicht ein frommes Traumbild, dem wir nachlaufen, irgend so ein inneres Gefühl, sondern es geht um Realität, die Gott in dieser Welt setzt. Der Sohn Gottes, der alle Gerechtigkeit erfüllt. Der Himmel öffnet sich. Gott tritt aus seiner Verborgenheit heraus. Jesus ist das Angesicht des lebendigen Gottes, dem wir im Leben und im Sterben vertrauen dürfen. Er verändert die Weltgeschichte und mein Leben. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist auf diese Weise in die Welt gekommen. Du hast dich eingereiht. Du hast dich ganz an unsere Seite gestellt. Und du bist zugleich der Herr des Himmels und der Erde. Herr, so stehen wir staunend vor dir heute Morgen. Und dankend. Dankend, dass uns deine Hoheit nicht erschlägt und deine Niedrigkeit uns zum Ziel bringt. Danke, Herr, dass wir von deiner Gnade leben und dass du uns mit hineinnimmst in ein Leben der Gerechtigkeit Gottes, das zum Ziel führt, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Herr, tritt du auch in unser Leben ein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.